Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Sportcheck und so, ladies and gentlemen, here are the Hockey Buddies. Tom Kanzok and Christoph Fetzer. Ready to drop the puck. Servus, Tom.
Guten Tag. Das war ganz schön viel episch, eine ganz schön epische Ankündigung.
Ja, schauen wir mal, was es wird.
Ja.
Es wird auf jeden Fall die dritte Episode der Hockey Buddies. Unser ungefähr zweiwöchentliches Format über Eishockey.
Juhu.
Den schnellsten Mannschaftssport der Welt. Und viele sagen ja auch den besten Mannschaftssport der Welt. Und man könnte vielleicht auch Mannschaft noch wegnehmen. Egal, auf jeden Fall. Wir reden über Eishockey.
Ja. Soll ich was, warte mal, ich mach mal hier kurz was an gleich.
Ja.
Vielleicht ist das dann, das bildet dann den Rahmen der Show heute. Hast du das gesehen?
Hab ich gesehen. Fighting! Solche Schiedsrichter wünscht man sich doch, oder?
Großartig. Ich musste sehr lachen. Ich hab's leider nicht live gesehen.
Aber welcher Spieler war's?
Das war der Referee. Wesley McCauley heißt ja.
Genau,
aber McQuaid, glaube ich. Ja, okay, und McQuaid. Weiß gar nicht, wer der andere war.
Ich habe nur das auf Twitter, diesen kurzen Ausschnitt halt auch gesehen. Wahrscheinlich, den hast du wahrscheinlich auch gerade gespielt. Ein sehr engagierter Referee, der die Strafe bekannt gibt.
Er hatte ja auch diesen Goal Call, ne? Nach Videobeweis, den er so sehr dramatisiert hat, weil after video review, the call on the ice. Stands, we got a goal!
Ja, aber ein bisschen Dramaturgie beim Schiedsrichter ist auch nicht verkehrt.
Ja, super.
Wo soll man anfangen heute? Eher so in Deutschland oder eher so overseas? Wir zeigen kurz nach der Entlassung von, Installierung von Claude Julien als neuer Head Coach der Montreal Canadiens auf. Wir haben ja letzte Woche über Julien gesprochen, da war noch Trainer der Boston Bruins, jetzt ist er Trainer bei den Montreal Canadiens, so schnell kann es gehen. Wir hatten ja eigentlich gesagt, die Bruins sollten ein bisschen den Finger vom Abzug nehmen, aber sie haben sich nicht dran gehalten und die Canadiens haben dafür gleich gedrückt, als sie die Möglichkeit hatten.
Ja, das finde ich vor allem überraschend. Also so wie ich das auch verstanden habe, hätten die Bruins ja wohl auch eine Erlaubnis geben müssen oder hat man das jetzt wieder rausgenommen? Ich finde es halt gerade überraschend, dass er in derselben Division jetzt einen neuen Job gefunden hat und dass die Canadiens halt so schnell dann sich auch von Therrien verabschiedet haben.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, gibt es keinen, der nicht überrascht ist, oder? Aktuell.
Ja. Also es ist schon... Mich hat die Entlassung schon überrascht. Vor allem der Zeitpunkt war ja so sehr komisch. Das war ja direkt nach dem Super Bowl, Pressekonferenz parallel zur Super Bowl Parade in Boston. Es gab auch lustige Ausschnitte von der Pressekonferenz, wo die Journalisten irgendwie eher bockig waren, dass sie jetzt nicht bei der Parade ein Bier abbekommen von den Trucks, sondern da sitzen müssen und Fragen stellen müssen, warum jetzt Julien entlassen wurde. Und auch bei Montreal haben ja Marc Bergevin, der General Manager der Canadiens und Michel Therrien haben ja eine sehr enge Verbindung eigentlich, sollen ja sogar richtig dicke Buddies sein, fast so wie wir.
Tja. Dann ist es ja verständlich wieder.
Ja. Wie? Willst du mich auch rausschmeißen?
Oh Gott. aber es ist auch nicht so schlecht für die Rivalität der beiden Teams, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall.
Wenn Julien sich da, der wird jetzt wahrscheinlich so eine kleine erste Rache schon mal. Mal schauen, was noch kommt. Möglicherweise, also eigentlich muss es ja dann irgendwann eine Playoff-Serie geben zwischen den beiden Teams in dieser Saison.
Das wär so unfassbar lustig eigentlich, wenn die Canadiens jetzt den Stanley Cup holen diese Saison.
Das wäre wirklich witzig.
Das wäre dann das zweite Mal, dass Therrien entlassen wird und im selben Jahr holt das Team, von dem er entlassen wurde, den Stanley Cup. Das war ja mit Pittsburgh und Dan Bylsma mal damals genau dasselbe.
Ja. Ja. Sollen wir in Nordamerika bleiben oder sollen wir mit deinen Stats anfangen?
Ne, wir können in Nordamerika bleiben. Ich muss mich, glaube ich, auch nochmal entschuldigen.
Für was?
Ja, für meinen, ich möchte gerne auf den Leafs Bandwagon aufspringen.
Ja, schau, so geht's. Schon eine Vollkarambolage in einer,
schon,
zwei
schon
Wochen.
Schon irgendwie einer unter das Gleis gekommen.
Ja, aber so läuft's halt.
Räder.
wie hat Mike Babcock nicht gesagt, das sind alles so ein paar Puppies, ein paar Hundewelpen, die im Park spielen und es ist wunderschön zuzuschauen, aber ab und zu läuft man einer auf die Straße. Hat das nicht Babcock sogar selber gesagt? Oder irgendjemand?
Also das habe ich gar nicht gesehen.
Ja, das ist überragend gewesen, finde ich. ja, und genau das passiert momentan. Es sind ein paar auf die Straße gelaufen jetzt gerade. Aber mei, wir haben ja noch Zeit.
Wir haben auf jeden Fall noch Zeit.
Ja. Ich mal schauen, ob ich das Quote finde. Nee, finde ich jetzt gerade nicht. Aber also irgendwie habe ich das kürzlich gehört. Ich weiß nicht, ob es Babcock tatsächlich gesagt hat oder ob es irgendwie ein Insider war in einem Podcast, aber der hat so ein bisschen geplaudert. Ja, also doch, bleibst du bei den Canucks dann praktisch.
Ach du, ich habe das Spiel gegen die Bruins gesehen. Das war, glaube ich, das erste Spiel seit langem, was ich mir bewusst angeguckt habe von den Canucks und das hat schon wieder ein bisschen wehgetan. Also aber von beiden Seiten aus. Wie bitte?
Wie ist gleich nochmal ausgegangen?
2-1 oder so. Das siehst du, ich habe das schon vergessen. Das spricht nicht für das Spiel.
Was ist denn dein Hauptthema momentan in der NHL? Ich muss ehrlich sagen, dass ich in letzter Zeit auch in den letzten beiden Wochen vor allem wieder DEL geschaut habe oder da auch in den Stadien war teils und NHL ja nur so grob verfolge aktuell. Natürlich so die Entwicklungen, die Trends, aber jetzt, also dass ich tatsächlich mir Spiele dann mal in Gänze zu Gemüte führe, selten.
Also zum einen die Trade-Deadline, die immer näher rückt.
Ja.
Das ist so ein großes Thema, aber das hat auch noch ein bisschen Zeit so. Das sind halt immer nur wieder die Gerüchte, die so reinkommen. Und das andere Thema, was jetzt lustigerweise in unser Dokument habe ich reingeschrieben, Minnesota Wild unter dem Radar. Mhm. Und seitdem höre ich ständig in irgendwelchen Podcasts oder auch mal bei den Broadcasts von den NHL-Spielen irgendwas über die Wild. Also es scheint jetzt dann doch nicht mehr ganz so unterm Radar zu sein, aber ich finde trotzdem, dass das ein Team ist, worüber man mal sprechen könnte.
Ja, dann machen wir das doch.
Soll ich mal was machen?
hast du da eher einen Stats-Ansatz oder ist dir was anderes aufgefallen?
Ist, glaube ich, eher der andere Ansatz, der normale, einfache Ansatz. Ja. Also aber auch, wenn man jetzt auf die einfachen Advanced Analytics schaut mit Corsi und so, wenn wir da schon anfangen, da sind sie ja auch recht weit oben und sind eines der Top-Teams und bestätigt dann einfach nur das, was man dann sieht. Aber ich habe diesmal bei den Wild, tatsächlich habe ich mir jetzt die letzten drei Spiele der Wild angeschaut, einfach um diesen Hashtag iTest zu machen, um nicht nur einfach auf die Statistiken zu schauen und zu sagen, das ist ja ein gutes Team, sondern ich wollte tatsächlich mal mir ein Bild machen und mich bestätigen, was ich in den Statistiken sehe.
Und? War's so?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich ein saustarkes Team und ich glaube halt einfach auch, dass es für Bruce Boudreau das vermutlich ausgeglichenste Team ist, was er bisher in der NHL trainieren durfte. Also er hat ja jetzt Washington und Anaheim. Seine Zeit in Washington war ja mehr so Hauptfokus Backstrom und Ovi. Anaheim war dann mehr so Getzlaff und Corey Perry und vielleicht noch Ryan Kessler als Second Line Center, aber da war er dann so viel mehr, also so einem breiten Kader, wie er ihn jetzt hat, gerade wenn du bei Minnesota auf die Center-Position schaust, da haben sie ein Trio, das nennt sich Eric Staal, Mikko Koivu und Charlie Coyle. Vielleicht jetzt nicht die dicken Namen, aber gerade Eric Staal hat jetzt irgendwie nochmal so seinen zweiten Frühling. Mikko Koivu ist einer der besten Zwei-Wege-Center in dieser Saison in der NHL und Charlie Coyle ist halt einfach auch noch so ein junger Spieler, der so nachkommt. Ne? Und das so im Gesamtkonstrukt halt erinnert mich das ganze Team so ein bisschen an die Penguins aus dem letzten Jahr. Die spielen halt einen ähnlichen Stil, sehr schnell, versuchen neutrale Zone schnell zu überbrücken. Und dann ist gerade so die dritte Reihe, das ist die Charlie Coyle-Reihe. Und lustig, Zach Parise spielt dort nur in der dritten Reihe. Mhm. Und gerade die dritte Reihe erinnert mich extrem an diese Kessel-Bonino-Hägglin-Reihe, die im letzten Playoffs gerade dann so für Furore gesorgt hat. Und was ja dann auch ein mega schweres Matchup ist, wenn du so eine dritte Reihe hast.
Coyle, Parise, Pommelville, oder?
Oder wie genau.
Genau, Pommelville ist der dritte. Aber ja. Sie haben halt jetzt, also ich, also da ist halt, was interessant ist, dass so dann dieser absolute Star halt eigentlich auch fehlt, oder? Also Parise galt ja lange mal als der Sniper schlechthin oder einer der Sniper schlechthin. hat dann irgendwie so dieses Standing nicht ganz halten können. Stahl, gut, der hat einen Cup gewonnen, aber es ist über zehn Jahre her. Und zwischendrin lief es ja eigentlich überhaupt nicht mehr. Niederreiter bei den Islanders vom Hof gejagt.
Ja.
Jetzt zeigt er, was er für ein großes Talent ist. Und in der Defensive, klar, Workhorse Ryan Suter unter anderem und im Tor Devin Dubnyk, der zu Oilers Zeiten die ärmste Sau der Welt war und jetzt auf einmal einer der besten Goalies der Liga ist.
Der beste Goalie.
Würdest du das so?
Also wenn Dubnyk dieses Jahr nicht die Vezina gewinnt, dann weiß ich auch nicht, was da mit dem Voting nicht passt. Ja, ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt, ich habe mir zu Carey Price zum Beispiel was rausgesucht, einfach im Vergleich zu Dubnyk. Carey Price gilt ja so im Großen als der beste Goalie der NHL momentan und hatte bis zum Jahreswechsel tatsächlich eine Save Percentage von 93,1% und hat jetzt in den anderthalb Monaten, also seit 1.1.2017, ist er eigentlich nur noch NHL-Durchschnitt mit 89,9% Save Percentage. Also da ist es extrem runtergegangen bei Carey Price. Und Dubnyk ist halt einfach fast 93% durchgehend.
Hält es, also es hat auch keine Phase gehabt, in der er irgendwie schwächer war.
Gar nicht.
1,99 der Gegentorschnitt, 93,3 die Save Percentage mittlerweile. 31 Siege, as we speak. Damit die meisten.
Ja.
Vielleicht jetzt nicht die allermeisten Shutouts, aber das wird ihm auch egal sein dann. Wenn er einen Schnitt von, ein Gegentorschnitt von um die 2 ist natürlich schon überragend. Was ist dir dann in den Spielen aufgefallen? Also außer diese schnelle dritte Reihe, Spielweise?
Ja, wie gesagt, dieses Pittsburgh-Ding eigentlich so. Tempo durch die neutrale Zone. Auch oftmals so der Versuch, diesen Langpass zu spielen, hinter die Defensive zu kommen und dann halt Überzahlsituationen im gegnerischen Drittel zu erzeugen. Direkt so dieses Rushing-Hockey. Was mir auch aufgefallen ist, und das belegen auch die Statistiken, dass Ryan Suter gar nicht mehr so viel spielt. Du hast ja eben gesagt, ist ja absolutes Workhorse und ist auch, also hat auch immer noch die meiste Eiszeit, aber spielt, ich habe das danach geguckt, spielt im Schnitt eine Minute weniger diese Saison pro Spiel. Und das ist dann gerade so, wenn es dann Richtung Playoffs geht, wo dann jede Minute wichtiger wird, die er spielt, wo er dann vielleicht dann so nochmal die extra Körner dann hat, die er dann, die in den letzten Jahren vielleicht gefehlt haben. Also das ist dann auch nochmal wichtig. Und was mir extrem aufgefallen ist, also zwei Sachen, die mir noch extrem aufgefallen sind. Zum einen ist jede Reihe irgendwie so gleich ausgeglichen. Also jede Reihe kann die Aufgaben erfüllen, die an sie gesetzt wird. Also die haben nicht nur eine reine Offensivreihe, dann so eine zweite Reihe, die so Two-Way ist und eine dritte Reihe, die so ein bisschen was vorne wie hinten kann, sondern die haben wirklich in der ersten Reihe, die arbeiten vorne wie hinten gut, die zweite Reihe macht das genauso und die dritte Reihe auch so. Und das ist mir extrem aufgefallen. Also es ist ein total ausgeglichenes Line-up. Entschuldigung. Und dann das andere Ding ist halt, Michael Granlund ist halt der WM-Granlund, von der finnische Granlund, den wir kennen, noch von dem lustigen Video, wie er dieses Lacrosse-Tor macht bei der WM und so. Das ist halt auch einfach unfassbar. Und der spielt halt mit Mikko Koivu zusammen und die beiden sind eines der besten offensiven Duos der NHL, auch in den Advanced Analytics.
Ist das insgesamt ein Trend, würdest du sagen? Ich denke, die Ausgeglichenheit im Lineup auf jeden Fall. Also musst du wahrscheinlich so hinbringen, sonst hast du keine Chance auf den Cup. Aber auch diese Spielweise. Die Penguins waren ja in der Vorsaison echt erfolgreich mit diesem schnellen Transition-Hockey. Und vor ein paar Jahren hatte ich aber so einen Eindruck, dass alle gesagt haben, na, wir wollen halt irgendwie, klar, Scheibenbesitz, aber dann halt Puck-Cycle im gegnerischen Drittel festsetzen, entweder die Scheibe auf außen halten und dann halt irgendwie einen Slot an in die blaue Linie bringen oder halt ein paar Teams hatten ja den Ansatz, dass sie halt dann, als sie im Drittel drin waren, irgendwie geschossen haben sofort, irgendwie dann halt geschaut haben, dass sie vielleicht da die Rebounds bekommen und oder halt das Bulli vorm Tor. Aber ich hatte so einen Eindruck, eher so, ja, gesicherter Puckbesitz im gegnerischen Drittel war da so der Trend und jetzt scheint es wieder ein bisschen anders zu sein.
Die NHL ist halt so eine Copycat-League, ne? Also das, was das erfolgreich ist in den Jahren zuvor, wird halt versucht dann zu adaptieren und selbst umzusetzen. Das, was du zum Beispiel meinst, dieses Circle Hockey oder dieses den Gegner so körperlich runterzuspielen, so dieses Outgrinden, ist ja so dieses LA Hockey und auch so ein bisschen das Bruins Hockey, was sie erfolgreich gemacht haben. So die Scheibe tief hinterher, ackern, ackern, ackern und dann halt den Gegner halt mürbe spielen. So das andere, was auch dieses offensive Circle Game war, das, was Vancouver jahrelang erfolgreich gemacht hat, in die offensive Zone kommen und dann halt nicht Scheibe tief, sondern mit kontrollierten Zone Entries in die Zone kommen, dann da den Puck umherspielen und irgendwann den Abschluss suchen, wenn also dann meistens ja so den Abschluss aussuchen, dass es immer gefährlich wurde. Und das, was Pittsburgh halt erfolgreich gemacht hat, ist halt zum einen dieses, wir spielen diesen langen Stretch Pass in der Transition, versuchen schnell durch die neutrale Zone zu kommen und haben dann diesen ersten Angriff im Rush und haben dann aber diese zweite Welle, die hinterherkommt und dann halt auch dieses Circle Game spielen kann in der Zone und sowas. Und ich glaube, da ist es halt enorm wichtig, wenn du wirklich zwei, eigentlich musst du drei Reihen haben, die so ausgeglichen sind, dass sie das bewältigen können, dass sie permanent in der Zone spielen können. Mhm.
Ich habe jetzt gerade, wenn wir nochmal den Kader nochmal aufgemacht, das Roster, weil ich so irgendwie so, man hat so, finde ich, im Hinterkopf, dass es halt nicht so die, ja, dieses, dass es keine großen Spieler sind, die da im Sturm mit dabei sind, aber also ist Mikko Koivu tatsächlich einen knappen 1,90 Meter? Der wirkt immer so ein bisschen kleiner und flinker einfach. Aber ist das so ein Bär, 1,89, 98 Kilo, jetzt bei Elite Prospects, das ist vielleicht jetzt auch nicht die beste Quelle, aber also da auch ein Stahl ist er dann auch, die haben alle so um die 1,90 dann, ne?
Ja.
Nur Granlund fällt da halt ein bisschen ab, aber der ist halt schnell, trickreich, flink. Interessanterweise auch viele Finnen, Schweden in der Mannschaft, mit Niederreiter den Schweizer, also auch nicht so unbedingt das Setzen auf die Nordamerika-Komponente da.
Vielleicht dann dieses, wenn man sagt, dass europäische Spieler taktisch einfach besser ausgebildet sind, vermutlich. Mhm. Würde ich jetzt als einfach mal so reinschmeißen.
Granlund, Hauler und Koivu natürlich in der Offensive. Finnen und Brodin, wobei der aktuell verletzt ist. Folin und Olofsson. Schweden in der Defensive. Ja, aber dann ist halt immer im Westen natürlich die Frage, klar, momentan gut drauf. Dann, ja, muss ich es aber von den Wild ehrlich gesagt auch mal in den Playoffs dann sehen. Habe ich jetzt in den letzten Jahren nicht. Also da war dann immer halt einer im Weg.
Ja, und die große Frage, Bruce Boudreau und die Playoffs, ne? Also Jede Serie ist da, um mal zu reißen, aber Boudreau konnte bisher in den Playoffs noch kein Spiel 7 gewinnen und ist, glaube ich, noch nie weiter als die erste Runde gekommen. Also wenn ich jetzt nicht ganz komplett falsch liege.
Dann ist er nicht zuletzt. Also Spiel 7 war das große Problem, jetzt in den letzten Jahren. Gut schauen, war der nicht, er war doch bei den Ducks ja jetzt immer Division Sieger.
Ja.
Einmal im Conference-Finale, genau. Also, aber da waren sie auch eben immer, sie haben immer mit Heimrecht das 7. Spiel verloren. So. Also sind schon mal weitergekommen als erste Runde, aber halt nie in den Stanley Cup, in die Stanley Cup Finals. Und ja, gut, das ist halt dann auch immer, ist halt die Frage, ob man das am Trainer festmachen darf, dass das nach einer guten Regular Season dann in dieser Western Conference halt immer das Spiel 7 verloren wurde gegen halt jedes Mal ein starkes Team. Aktuell würden sie in den Playoffs in der ersten Runde gegen die St. Louis Blues spielen und also das meine ich halt, das kann in der ersten Runde vorbei sein da in der Central Division oder keine Ahnung, vielleicht kriegen sie dann gegen St. Louis würden sie nicht spielen, gegen Wildcard Teams, aber Wildcard aktuell Nashville und Los Angeles und das kann, und in der Division mit Chicago und St. Louis mit den Blues dahinter zwei starke Mannschaften, also es kann halt dann gleich in der ersten Runde vorbei sein. Torverhältnis von plus 58, ey.
Unfassbar, ne?
Zweitbeste Differenz nach Washington, nur mit Abstand die beste in der Western Conference. Ja.
Ich habe jetzt hier gerade mal Current NHL Playoff Matchups auf ESPN.com aufgemacht und da wäre es dann momentan, wären es die LA Kings.
Genau, ja, das bessere Bilanz als, genau, wir haben eine bessere Bilanz als, als San Jose, die momentan in der Pacific Erster sind. Genau, dann wären es die Kings. Ja. Wäre ein interessantes Matchup auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, schön, die Minnesota Wild.
Nicht mehr unterm Radar jetzt. Jetzt nee. Haben wir sie gehabt.
Ja, genau, jetzt, also jetzt. Jetzt sind sie voll überm Radar, auf dem Radar.
Also kann ich nur empfehlen, wenn jetzt mal kein Leafs-Spiel läuft, dann kann man gerne mal die Minnesota Wild schauen. Macht schon Spaß. Also es ist schon richtig gutes Hockey, was sie spielen.
Ja. Ist für mich immer in den letzten Jahren so ein bisschen eine graue Maus, ehrlich gesagt, gewesen. Also ja. Ich habe die auch immer, als dann die Playoff-Serien kamen, habe ich mir immer gedacht, boah, nee, die haut's da raus. Dann haben sie ja ein, zwei Mal die erste Runde überstanden, aber weit gekommen sind sie nie. Ja, aber das war, finde ich, auch immer so, da haben mir so die spektakulären Spieler dann auch gefehlt. Das war immer defensiv solide eigentlich. Aber dann war es auch klar, okay, irgendwann reicht's halt nicht, wenn halt die ganz, ganz dicken Brocken kommen. Aber ja. vielleicht ändere ich da meine Einstellung. Gut möglich.
Gut möglich.
Gut möglich. Ich habe ein anderes Thema. Oder willst du da noch weitermachen?
Nein, ich glaube, ich bin da jetzt, bin soweit meine Punkte losgeworden.
Okay. Ich mache mir schon länger Gedanken und da muss man nicht unbedingt jetzt in die NHL schauen, aber können wir auch über Special Teams und warum sie bei manchen Mannschaften funktionieren und bei manchen überhaupt nicht. Und jetzt habe ich halt in letzter Zeit relativ oft die Augsburger Panther gesehen, die ja lange Zeit ein überragendes Powerplay hatten mit teilweise mal knapp 30% Quote, jetzt immer noch mit das Beste in der DEL und das halt über die komplette Saison eigentlich so gehalten haben. Aktuell die Augsburger Panther mit dem drittbesten Powerplay, haben 46 Tore gemacht in Überzahl, das sind die meisten in der DEL. Ja, und du hast, glaube ich, relativ oft die Eisbären Berlin gesehen. Hm. Die haben mit 21 Toren die wenigsten in Überzahl, nicht mal die Hälfte derer, die Augsburger Panther geschossen haben und eine Quote von 11,4% in Überzahl. Jetzt ist es aber auch nicht so, dass die Eisbären ja keine guten Individualisten haben, keine guten Schützen von der blauen Linie, keine, die sich im Slot positionieren können und Chancen verwerten können, sondern die Spielertypen sind ja auch bei den Eisbären da, genauso wie bei den Augsburger Panthern. Und dann frage ich mich immer, woran liegt das, dass manche Mannschaften so viel deutlich besser sind in Überzahl? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Uwe Krupp sagt, wir trainieren kein Powerplay oder Krefeld hängt da auch hinten drin oder Düsseldorf. Das sind ja alles Mannschaften, die ein gutes Powerplay gut vertragen könnten, um sich in der Tabelle weiter nach vorne zu arbeiten. Wenn München irgendwie da im Mittelfeld rumhängt oder sogar hinten wie in der letzten Saison, habe ich damit eigentlich kein größeres Problem, weil ich halt weiß, die sind 5 gegen 5 stark und lassen in Unterzahl wenig zu. Aber wenn eine Mannschaft, die sich halt in der Tabelle verbessern muss, also die letzten 4 in Überzahl in der DL sind jetzt Düsseldorf, Bremerhaven, Krefeld und Berlin. Düsseldorf und Krefeld kämpfen mehr oder weniger noch um Platz 10 und Berlin kämpft darum, nicht zurückzurutschen. da würden so ein paar Powerplay-Tore immer ganz gut tun. Und was mir bei Augsburg aufgefallen ist, da ein paar Dinge. Die haben natürlich die Spielertypen, aber die haben halt auch eine wirklich gute Struktur in ihrem Überzahl. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass sie erstens mal zwei verschiedene Powerplay-Formationen haben. Also einmal die klassische mit zwei Verteidigern an der blauen Linie, die auch schießen können wie die Sau mit Kundery und Lamb. Also die haben beide einen richtig guten Schuss. Die sind in der ersten Formation hinten an der blauen Linie und dann spielen sie mit in der zweiten eher diesen Umbrella mit einem Spieler hinten, mit Gabe Günzel zentral und dann Davies, dem ehemaligen Hamburger, als Stürmer noch vorne mit dabei. Und dann halt, was echt auffällig war jetzt am vergangenen Wochenende, zweimal exakt das gleiche Überzahl-Torschuss von Günzel zentral und dann abgefälscht, High-Tip von Parks im Slot. Klar, das ist auch so einer, das ist halt ein ziemliches Tier, stellt sich vor die Kiste, fälscht ab, hat mal einen Rebound, aber gleichzeitig würde ich jetzt sagen, den Eisbären fehlt so ein Spieler ja auch nicht, oder? Die haben doch auch die jeweiligen Spielertypen. Was machen denn die Eisbären falsch, was die Panther richtig machen? Weil nach 47 Spielen ist es kein Glück mehr.
Nee, also Glück ist es nicht. Und die Eisbären hatten ja jetzt vor kurzem auch erst die Ehre, in Anführungszeichen, gegen Augsburg spielen zu können. Und da haben sie ja auch, ich glaube, Augsburg hat da auch ein Powerplay-Tor geschossen im Spiel. Und da haben sie es auch genauso vorgeführt, wie du es gerade gesagt hast. Das ist genau, wie ich gucke gerade. Es war Mark Kandary mit auf Vorlage von Brady Lamb und LeBlanc. Und das war ja auch quasi One-Timer und oder also dieser Aufbau und dann kam der verdeckte Schuss, so war das. Ja. Mhm. Ich glaube, bei den Eisbären, was ich so, wenn nun jetzt in letzter Zeit nicht mehr so häufig bei den Trainingszeiten gewesen, aber vor einiger Zeit noch regelmäßig, und dort ist mir aufgefallen, dass sie wirklich tatsächlich wenig Überzahl- und Unterzahlsituationen trainieren. Das war aber in der Phase, wo sie auch diese längere Niederlagenserie hatten, wo sie dann eher Wert drauf gelegt haben, 5 gegen 5 zu trainieren. Also bei den Eisbären wird tatsächlich nicht so viel über Unterzahl trainiert. Was mir aufgefallen ist tatsächlich, dass sie, und zwei Sachen sind mir aufgefallen. Das eine, in der Champions Hockey League Anfang der Saison haben sie ein klares System gehabt. Da haben sie dieses 1-3-1 gespielt, was wir auch, oder was ich besonders von den Flyers oder von den Capitals kenne. Dieses, du hast einen Stürmer hoch, dann drei Spieler mehr oder weniger auf einer Reihe, auf einer Linie an den Bulli, auf Höhe des Bulli-Punktes, und ein Spieler vorm Tor, der halt abräumt. Washington spielt das fast in Perfektion, und die Flyers haben das auch fast in Perfektion drauf. Das haben sie in der Champions Hockey League und ganz am Anfang in der DEL-Saison auch so gespielt und haben dann tatsächlich auch versucht, das so ein bisschen aufzuteilen, dass dann links der Rechtsschütze steht, der halt für die One-Time, also der Verteidiger verteilt eigentlich nur. Das war Dupont oben in der Regel, der dann verteilt hat. Und das sah eigentlich ganz gut aus, war aber am Anfang dann nicht so erfolgreich, und dann hat sich das irgendwie so umgestellt. Und das ist dann die zweite Sache, also sie haben dann irgendwie so diesen Faden verloren und so diese Aufstellung. Momentan sieht es halt mehr so aus, als haben sie eine Vorgabe, wie das auszusehen hat. Aber so eine tatsächliche Umsetzung dessen machen sie halt irgendwie nicht. Und dann ist das Zweite, was mir halt auffällt, bei Berlin ist es so, die haben nicht diese zwei, wie du sagst, bei Augsburg, diese zwei klaren Powerplay-Formationen, sondern sie schicken halt Spieler aufs Eis. Mhm. So würde ich das einfach sagen. Also da wird halt die dritte Reihe aufs Eis geschickt, so, und die spielen das dann halt. Und dann kommt es halt vor, dass ein Laurin Braun Überzahl spielt. Und Laurin Braun mag ich für ganz viele Sachen, die er auf dem Eis fabriziert, aber nicht dafür, dass er im Powerplay auf dem Eis stehen soll, weil das ist halt eigentlich nicht seine Aufgabe. So, und das ist also meiner Ansicht nach. Und es ist halt dann hast du so Spieler bei den Eisbären auch, Spencer Mahacek, der halt, den ich persönlich, wenn ich in dieser 1-3-1-Situation spiele, den ich vors Tor stellen würde, Rebounds und Puck abfälschen, Torwart die Sicht nehmen. Das wäre die Aufgabe, die ich Spencer Mahacek geben würde. Bei den Eisbären kommt es dann halt vor, dass Darren Olver vor dem Tor steht und Spencer Mahacek steht für den One-Timer. Was halt so komplett getauschte Welten sind, so, ne?
Ja.
Also, das ist halt,
Olver als Problem. Kleiner, wendiger, guter Techniker, aber halt keiner, der jetzt unbedingt dafür bekannt ist, im vorm Tor aufzuräumen und da halt irgendwie die Rebounds aufzuglauben und zu verwerten. Für die, die Olver nicht kennen, aber spielt jetzt eigentlich schon ein bisschen in der Liga. Ein paar Jährchen. Ja, aber also das ist echt ganz interessant, weil also ich habe jetzt Augsburg echt ein paar Mal im Stadion gesehen und es ist einfach ganz klar, dass es da Spielzüge gibt. Also erstens ist es natürlich, wenn irgendwie Kandary und Lamb an der blauen Linie stehen, dann musst du natürlich als Gegenspieler drauf und du musst halt den Schuss wegblocken, den möglichen. Ja. Und dann steht halt der andere automatisch, weil man halt ein Mann mehr ist, automatisch frei, beziehungsweise hat halt die Möglichkeit für den One-Time. Und die haben ja beide, die wechseln dann teilweise auch die Seiten, dass halt Lamb als Rechtsschütze auf der linken Seite ist, Kandary als Linksschütze auf der rechten Seite. Also dass sie halt dann voll den One-Time halt sofort nehmen können. Das ist natürlich auch, sag ich jetzt mal, angenehm für Coach Mike Stewart, dass er da eben zwei solche Schützen hat und dann auch noch einen Rechtsschützen, einen Linksschützen. Aber dann gibt es den Spielzug, also wie gesagt, in der anderen Formation gibt es den Spielzug zentral, Günzel, Schuss, abgefälscht, und Trevor Parks kann das einfach. Also wirklich, das waren jetzt am Wochenende zwei High-Tips, die wirklich richtig stark waren, wo man zuerst überhaupt nicht gesehen hat er den jetzt wirklich berührt. Ja. Einmal hat er ihn aus der Drehung sogar noch, der Schuss von Günzler, und er dreht sich so und nimmt ihn dann eigentlich aus der Drehung, gibt dem nochmal ein bisschen Schwung und leichte Richtungsänderung, also echt faszinierend. Dann gibt es aber auch den Spielzug tief an die Grundlinie und dann halt in den Slot und da der One-Timer und wenn der Gegner aber den Slot dann zumacht, dann ist halt die Passoption an die blaue Linie wieder da und da steht halt wieder der mit dem satten Schlagschluss. Du hast halt dann wirklich 3-4 Spielzüge und sie haben halt das Gefühl dafür, wann sie welchen auspacken müssen. Aber es sind halt einfach auch fest einstudierte Spielzüge und jeder weiß, wo er auf dem Eis sein muss und was seine Aufgabe ist. Also eine ganz klare Struktur und dann natürlich auch die individuelle Qualität der Spieler, die dazu passt. Aber die Struktur wäre halt mal der erste Punkt, den man regeln müsste für ein erfolgreiches Powerplay, denke ich.
Druckbewegung ist halt auch so ein
genau,
wichtiger Punkt.
Genau, das ist mir einmal aufgefallen, als ich in Berlin auch war und Sven Felski war da noch, war ja Co-Kommentator oder Experte da, der hat auch gemeint, der meint, die Scheibe wird dann einfach viel zu langsam bewegt. Da hat man so das Gefühl gehabt, sie wollen es einfach erzwingen, die Eisbären. Haben dann auch teilweise ohne Bewegung die klassische Situation, einer hat die Scheibe, fährt immer näher in Richtung Tor, da sind zwei Penalty-Killer, die den Schussweg eigentlich zumachen und dann schießt er halt im einen Schienbeinschoner oder einen Schläger hin oder was weiß ich, einen Schlittschuh. Ja. Statt dass er halt nochmal zurücknimmt, nochmal den Querpass spielt und dann halt vielleicht die Scheibe zurückbekommt und den One-Timer nimmt.
Das ist auch so eine Sache, die Augsburg halt so gut macht, ne?
Ja.
Die machen halt dann, also da kommen dann halt die One-Timer, und die schießen halt und es ist auch, sag ich mal, relativ egal, ob sich da einer reinwirft, weil die sich dann so, jetzt, ich steck nicht drin, ne, aber ich kenn's halt vom selber spielen und sag's dann halt auch meinen Teamkollegen oft so, wenn die sich unseren Schüssen in den Weg stellen wollen, dann muss es halt wehtun und dann schießt du sie halt ab und beim nächsten Mal überlegen sie sich das halt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die, also weißt du, die Schüsse oft halt Richtung Tor, aber wenn einer den blocken will, dann muss er sich auch wehtun, sag ich mal jetzt. Also es ist jetzt blöd ausgedrückt irgendwie, ja. Aber ich glaube,
tut halt ein bisschen weh, der Sport, das ist schon in Ordnung, kann ich schon so sagen.
Ja, nee, ich will nicht, dass es so rüberkommt wie, dann schießt er mir ins Gesicht, dann überlegt er sich beim nächsten Mal schon.
Nee, aber halt,
ich meine schon so.
Ja, also auch ein sauberer Block mit was ich Schienbein schon oder Schlittschuh tut tatsächlich ab und zu mal weh, ja.
Ja, und ich bin
nicht halt bei meinem Meinung, Schuss, aber vielleicht bei deinem und bei dem von Brady Lamb auf jeden Fall.
Ich bin Handgelenksschütze. Und One-Timer kriege ich auch hin, aber die sind so unplatziert, da stellt sich keiner in den Weg.
Weil sonst haben wir das Problem im Gesicht wahrscheinlich, weil die so steigen. Boots, sonst so in Streuung. Dum, 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 dum. Achtung, der Kanzock, One-Timer. Alle weg.
Ja. Sogar der Torwart geht in Deckung, weil. Ja. Nee, aber wie gesagt, ich bin halt der Meinung, dass sich dann irgendwann halt auch die Verteidiger oder die Penalty-Killer dann irgendwann auch überlegen, ob sie vielleicht da mal sich in den nächsten Schuss schmeißen oder ob sie dann wieder 100% dafür geben, den Schuss halt zu blocken.
Ja.
Und halt viele Waffen, ne, bei Augsburg, so wie du es angesprochen hast. Die haben halt mehrere Optionen. Die können die Scheibe tief spielen, können das spielerisch lösen, können das über den One-Timer lösen und so. Und bei Berlin ist halt einfach. Ja, tut mir leid, aber da ist halt nichts gefährlich. Also wenn die in Überzahl spielen, würde ich mir als gegnerischer Coach auch nicht unbedingt große Sorgen machen. Da schicke ich meine Penalty-Killing-Formation aufs Eis und sage, pass auf, Schläger in die Passwege und versuchen die Schusswege zuzumachen und dann macht er das schon. Da fehlt so die Idee.
Ich habe jetzt nicht nur die Special Teams aufgemacht in der DEL, sondern auch die Tabelle und die Eisbären müssen echt aufpassen, weil die DEG jetzt ja wieder gewonnen hat, auch ja. Heute, oder? Ja, gegen Köln, oder? Valentinstag hat das Rheinische Derby gewonnen. Und jetzt sind es 5 Punkte und die DEG hat ein Spiel weniger als die Eisbären.
Ja, das wird eng.
Ja. Und die Wild Wings haben aktuell 7 Punkte Rückstand auf die Eisbären und die haben ja, da gab es ja halt diese 2-1-0-Siege für die Eisbären gegen die Wild Wings. Also das ist echt, ein Reinretten in die erste Playoff-Runde aktuell.
Ja, die Wild Wings haben aber einen schweren Spielplan. Ne? Die müssen noch gegen Adler, Mannheim, Straubing Tigers und Thomas Sabo ran. Ne? Ja. Also es ist schon hart. Ingolstadt natürlich auch, wollen wir jetzt nicht unterschlagen.
Düsseldorf spielt gegen Nürnberg in Bremerhaven, in Ingolstadt und dann zum Abschluss an dem Wochenende 2 Heimspiele gegen Krefeld und gegen Augsburg.
Mal der Vollständigkeit halber noch die Iserlohn Roosters, weil die ja auch nur ein paar Punkte Rückstand haben. Die spielen noch gegen die Haie.
Iserlohn hat einen sehr schweren Spielplan. Die spielen jetzt gegen Köln und München am nächsten Wochenende auf jeden Fall. und dann haben Nürnberg, sie Mannheim auch
Wolfsburg,
noch
Berlin.
Hinten raus dann das Direktduell mit den Eisbären.
Ja, aber da ist dann schon vorbei,
ja,
oder?
Also ich meine,
bei dem Spielplan, das
da wird es vorbei sein. Also so viel zum Thema Powerplay, weil eins dürfen wir nicht vergessen. Also individuelle Klasse ist ja bei den Eisbären schon auch da. So ein, weiß ich, ein Olver als Playmaker, ein Dupont hinten an der blauen Linie, ein Petersen im Slot für die Abschlüsse oder vielleicht
Petersen
auch nochmal
auf die Ovi-Position. Der hat so einen guten Schuss.
Ja, eben. Ne?
Oh. Ja.
Wir haben noch gar nicht über Advanced Stats gesprochen.
Ja.
Also bei dem Wild, da war ich ja fast enttäuscht von dir, dass da gar nichts kam. Was die, also einmal das Wort Puck Possession oder die Formulierung Puck Possession, ansonsten ja eigentlich gar nichts. Also da ist man gar nicht, gewöhnt von dir. Da ist man ganz anderes gewöhnt von dir. Da schmeißt du normalerweise mit Corsi, Fenwick und Expected Goals und was weiß ich rum und plus minus ist ja eigentlich, glaube ich, deine Lieblingsstatistik.
Ich hasse es.
Haben wir beim ersten Mal ja schon besprochen, dass du kein plus minus magst. Oder dass wir es ja eigentlich auch nicht mögen. Ich mag es ja auch nicht so.
Kriegst du das bei deinen Kollegen auch durch?
Was?
Das plus minus Mist ist?
Ob ich das durchkriege bei den Kollegen?
Ja.
Ich wirke dementsprechend nicht auf meine Kollegen ein. Also das muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden, was für ihn eine wichtige Statistik ist. Ich habe tatsächlich auch jetzt, also es ist halt auch schwer aus so Statistiken, finde ich, aus diesen Basisstatistiken. Also wir bei Telekom Eishockey haben halt Tore, die ist wichtig, finde ich, die Statistik. Torschüsse haben wir. Und da finde ich halt, wenn es da 30-13 ist, dann kann man da was rauslesen. Wenn es jetzt 25-20 ist, würde ich das nicht als großen Unterschied betiteln, vor allem es steht ja da nicht dabei, was das für Torschüsse waren. Wir haben halt dann Strafminuten, Überzahl und geblockte Schüsse. Aber also die kann man natürlich nehmen, um so eine Beobachtung zu unterfüttern. Aber ich verlasse mich mittlerweile echt einfach auf das, was ich sehe. Und manchmal, weiß ich, also wenn wir ganz kurz zu den Augsburgern, was ich da gesehen habe. Ganz interessant, weil vielleicht, wir wollen ja nicht zu viel über die Aktualität immer sprechen, sondern eher über übergeordnete Themen, aber ich habe jetzt Augsburg beim 4-0-Sieg gegen Nürnberg gesehen, als sie mit fast in Perfektion den Druck rausgenommen haben aus dem Vorcheck der Nürnberger.
Ja.
Mit einfachen Plays hinten an der eigenen Bande, Zweikämpfe entweder gewonnen oder den Puck mal kurz rüber gechippt, rausgechippt, dann gingen 2-3 Vorchecker mit vollem Tempo drauf, aber der Druck war dann komplett weg und dann auf einmal das komplette Eis frei und ein schöner Aufbaupass hinten raus und dann auf einmal 2-auf-1 Situation und alles frei und schön viel Platz. Und das Gleiche haben sie, also gegen Ingolstadt habe ich mir nur den Game Report angeschaut, da haben sie auch 4-0 geführt und hatten auch wieder zwei solche Konter und Tore eben genau mit den gleichen Spielzügen einfach hinten, das ist alles hinter dem eigenen Tor entstanden und dann von der Bande weg ein Stretchpass und dann ist es oft ein 2-auf-1 gewesen oder einfach halt ein Break. Und gegen Iserlohn jetzt am Sonntag fast gar nichts mehr in die Richtung. Und da muss man auch mal sagen, Hut ab vor Jari Pasanen, wie der die Mannschaft eingestellt hat, die nur mit 3 Reihen gespielt hat, also es waren wirklich 3 Sturmreihen und schon seit Wochen bei Iserlohn echt personelle Probleme, weil erstens ein paar rausgeflogen sind und zweitens andere verletzt sind. Aber das war schon stark, wie Pazan dann da die Mannschaft eingestellt hat. Und auf einmal, also das ist halt die Spielweise von Augsburg und ich habe mich vorher mir so ein bisschen überlegt, okay, warum schafft es eigentlich der Gegner dann nicht, dass das dann irgendwie, ja, diese Stärke irgendwie zu kontern oder rauszunehmen. Ist halt, manchmal sind es auch Kleinigkeiten, ob du richtig in den Vorcheck reinkommst, da fehlen dann manchmal ein paar Zentimeter, entweder du gewinnst die Scheibe oder läufst halt voll in den Konter rein. Aber Iserlohn hat natürlich dann auch als kleinere Mannschaft, als Mannschaft, die selber ganz gern kontert, den Vorteil, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr zurückziehen kann, nicht ganz so harten Vorcheck fährt und dann halt in der neutralen Zone diese Situation nicht entstehen lässt. Aber das fand ich schon interessant. Und das finde ich halt dann, das schaue ich mir dann näher an, vor allem wenn ich Mannschaften öfter sehe und versuche da irgendwie was rauszuziehen und ob jetzt eine Mannschaft 15 Schüsse aufs Tor hatte oder 20. Wenn bei 15 Schüssen 4 Großchancen rausspringen und bei 20 Schüssen eine Großchance, dann nehme ich die 15. Womit wir beim nächsten Thema wären. Wahnsinn, jetzt habe ich ihn aufgelegt. Den musst du natürlich jetzt verwerten.
Ich sehe jetzt über gute Schüsse, schlechte Schüsse.
Ja, hier steht ja im Dokument steht bei mir gute Schüsse, schlechte Schüsse. Und ich wollte jetzt eigentlich, habe jetzt gemerkt, da kann ich ganz gut hinleiten. Und dann sind wir bei guten Schüssen, schlechte Schüsse und da willst du was anderes nehmen. Du kannst natürlich jetzt gleich mal eine komplette Überleitung wieder kaputt machen und irgendwie über plus minus wieder sprechen.
Ja, ich möchte gerne über die wichtigste Statistik im Eishockey sprechen. Die wichtigste Statistik im Eishockey heißt plus minus. Hast du davon schon mal gehört?
Ja.
Nein, Quatsch. Erklär's. Wir können gerne über gute Schüsse, schlechte Schüsse
reden.
Ja. Aber ich wollte vorher noch anschließen oder aufgreifen zu dem, was du eben gesagt hast mit den Schüssen. Was schätzt du, welches Team der DEL das beste Schussverhältnis hat?
Schon München, oder?
Ja, mit fast 60%.
Ja.
1797 Shots vor zu 1222.
Ja.
Kann man sich anschauen auf schlittschuhtor.de.
Führ uns mal durch die Top 4 und die schlechtesten 4.
Ja, pass auf, das ist nämlich witzig. Also München haben wir ja gesagt, mit fast 60% Torschussverhältnis.
Ja.
Und achso, dazu muss man sagen, ich nehme das Torschussverhältnis von Telekom, nee, nicht von Telekom Eishockey, vom Datenarchiv. Mhm.
Datenarchiv.dl.org sind alle Statistiken, also gibt's alles eigentlich, ja. Überzahl, Face-Offs sogar, Strafen, Zuschauer, die Tabelle ist drin, die Scorer, genau. Die Torhüter, alles, so wie früher.
Ja, und mein Dokument bezieht sich dann aus den einzelnen Teamstats. Also ich nehme, das ist dann quasi die Summe aller Schüsse der Spieler und die Summe der Saves und Goals Against der Goalies. Das nehme ich dann als gegnerische Schüsse. Mhm. Und ja, daraus mache ich dann das Schussverhältnis und PDO für die DL. Ja, und beim Schussverhältnis sehr interessant. Also München haben wir ja gesagt, fast 60%, 59,5%. Ganz oben dann die Adler Mannheim mit 57,7%. Und auf Platz 3, sehr überraschend, die Schwenninger Wild Wings mit 53,2% im Schussverhältnis. Also die Wild Wings haben im Schnitt mehr Schüsse auf das gegnerische Tor als die Gegner und die Wild Wings ja eher im Tabellenkeller zu finden. Und schon sehr interessant, finde ich, weil gerade jetzt Schussverhältnis ja auch immer so ein Ausdruck für zukünftigen Erfolg ist, weil wer viel aufs Tor schießt, viel die Scheibe hat, wird langfristig wahrscheinlich auch erfolgreich Eishockey spielen und Tore schießen, sagen wir es so. Ja, und auf Platz 4 dann die Grizzlies Wolfsburg.
Mhm.
Mit 53%, knapp hinter den Wild Wings.
Die letzten 4?
Die letzten 4. Da haben wir auf dem 10. Platz müsste das ja dann sein.
Elfter wäre der viertletzte.
Elfter Platz, Entschuldigung, ja. Ist schon spät heute.
Egal.
Kannst du noch zum 10. sagen. Der ERC Ingolstadt.
Okay.
Mit 48,7%. Mhm. Die Iserlohn Roosters mit 46,5%. Die Düsseldorfer EG mit 45,4%.
Und Krefeld ist ganz hinten, oder?
Nee. Nein. Die Fischtown Pinguins Bremerhaven.
Okay.
Mit 43,8%. Die Bremerhavener auch das Team mit den wenigsten Schüssen bislang in dieser Saison.
Okay, also heißt Bremerhaven sind die Overperformer in der Beziehung und Schwenningen die Underperformer. Also wenn wir jetzt nur die Top 4 und die letzten 4 nehmen.
Wenn wir auf Puckbesitz gehen, ja.
Ja, genau.
Ja, das stimmt. Ja, Schwenningen lässt halt auch nicht viele Schüsse zu. Ne? Das sind die wenigsten Schüsse der ganzen DEL, was sie zugelassen haben. Mit 1145 bislang.
Das überrascht mich echt.
Ja, also das spricht da dann auch für defensive Stärke. Was wir natürlich bei dem Verhältnis mit reinbeziehen müssen, ganz klar, ist halt auch immer, wer die Statistiken trackt. Ne? Also wenn bei Heimspielen kommt es dann durchaus auch mal vor, dass vielleicht der ein oder andere Schuss beim Gegner abgezogen wird oder so. Das ist natürlich, aber in der Menge über eine gesamte Saison mit Auswärtsspielen und so, ist das schon echt überraschend. Also 1145 Schüsse zugelassen, auf Platz 2 die Adler Mannheim mit 1147. Also, und dann kommen die ganzen Top-Teams. Also dahinter kommen dann Mannheim, Köln, München, Wolfsburg und Nürnberg. Liegen alle hinter Schwenningen.
Was mir bei den Wild Wings aufgefallen ist, als ich dort war, als ich sie gesehen habe, erstens, also das ist halt immer die Frage, also die spielen sich schon Chancen auch raus, also das sind nicht nur Schüsse, sondern auch Chancen. Den fehlt einer, der die konsequent reinmacht, die Dinger. Und was mir bei den Wild Wings auch aufgefallen ist, ich habe ja vorher über die knappen Niederlagen gegen Berlin gesprochen, also nimm eine 1-0, ich weiß, das ist Quatsch, in der Saison, die jetzt 47 Spiele dauert, aber, oder für Schwenningen sind es sogar schon 48, nimm einen 1-0 weg, ja, und dann haben wir halt nicht mehr 7 Punkte Abstand zwischen Berlin und Schwenningen, sondern 4 und dann ist es 3. Nee, 4. Und dann ist es eng, ja. Also dann kann das jederzeit noch passieren, so wird es wahrscheinlich schwer. Oder halt so kleine Situationen, wie zum Beispiel, ich kann mich erinnern an ein Heimspiel von Schwenningen gegen Krefeld, als sie halt 2 Minuten vor Schluss in Überzahl waren, ein Tor vorne. Und dann verliert halt Geispers in dem Fall an der blauen Linie in eigener Überzahl, an der gegnerischen blauen Linie, die Scheibe gegen Pieter und der macht halt den Shorthander. Und dann am Ende gewinnt Krefeld nach Penaltyschießen und holt halt 2 Punkte statt Schwenningen 3. Ja. Und das sind halt einfach, klar, das sind halt nur so Schlaglichter, aber das sind halt einfach Punkte, die fehlen. Und also bei den Wild Wings, ja, also die haben halt einfach, die haben wahrscheinlich einfach auch tatsächlich zu wenig aus den guten Leistungen dann gemacht, zu wenig Punkte geholt. Und sie hatten echt extremes Verletzungspech, wobei das gilt eigentlich für die meisten, die da hinten drin hängen. Aber das ist schon auffällig, dass, also eine DEG kann halt, jetzt ist Kreuzer wieder dabei, oder?
Seit ein paar Wochen.
Genau. Aber jetzt ist er auch wieder, also voll dabei, so dass er halt wirklich auch wieder auf seinem Niveau ist oder wieder rankommt. Und so einen langen Ausfall kann halt selbst die DEG nicht kompensieren. Und bei den Wild Wings irgendwie so ein Pokula oder ein Batalisch oder ein Hult, es geht nicht. Und bei den Roosters, das geht halt auch nicht, wenn dann irgendwie zwei, die für die ersten beiden Reihen geholt wurden, sich so aufhören, dass sie wieder rausgeworfen werden. Das haut halt nicht hin. Ja, das haut halt nicht hin.
Nee, das stimmt schon.
Ich meine, die Münchner könnten wahrscheinlich 4 einfach suspendieren und wären immer noch Erster.
Ja, oder Köln setzt Thorsten Ankert auf die Tribüne.
Zum Beispiel. Total verrückt.
Ja.
Gute Schüsse, schlechte Schüsse.
Ja, gute Schüsse, schlechte Schüsse. es gibt eigentlich jetzt, sag ich mal so, es gibt gerade bei den Advanced Stats viele Statistiken, die sich um Schüsse drehen, beziehungsweise die sich mit Schüssen befassen. Da geht es dann in der Regel auch darum, einfach Puckbesitz zu erfassen. Das ist ja gerade dann Corsi und Fenwick. Also Corsi nochmal in der Wiederholung. das sind alle Schüsse Richtung Tor. Auch geblockte Schüsse, auch Schüsse, die das Tor verfehlen. Pfostenschüsse, alles, was normal bei einem Schuss nicht gewertet wird. Und bei Fenwick sind es dann tatsächlich ungeblockte Schüsse auf das Tor. Also weil man halt sagt, bei Fenwick, okay, auch ein Schuss aufs Tor durchzubringen, ist halt irgendwie ein Skill. Mhm. Und dann gibt es die schöne Statistik Scoring Chances for und against, also wirklich, wo es dann wirklich darum geht, Torchancen zu erheben.
Das ist, wenn ich kurz einhaken darf, eigentlich in jeder Sportart, in der es um Tore geht, für mich das Entscheidende. Es ist halt natürlich schwer, was ist eine Chance, was ist eine gute Chance, aber ich finde halt zum Beispiel beim Fußball schaue ich mir auch ganz gerne mal diese Expected Goals Statistiken an. Wenn ich einen kurzen Ausflug machen darf, in der Vorsaison zum Beispiel Champions League Halbfinale Bayern gegen Atletico Madrid, ganz klar über 2 Spiele, die Bayern mit den mehr Expected Goals, die besseren Chancen sich rausgespielt. Und dann, klar, kannst du natürlich einerseits sagen, vielleicht Pech, ein paar Zentimeter, die mal gefehlt haben, aber halt einfach auch dann Chancenverwertung. Und das finde ich immer ganz interessant, sich dann auch wirklich anzuschauen, wie hätte das Spiel denn eigentlich ausgehen müssen, wenn beide Mannschaften ihre Chancen gleich konsequent verwertet hätten. Also das ist für mich tatsächlich die größte Qualität einer Mannschaft, sich möglichst viele Torchancen herauszuspielen und möglichst wenige zuzulassen. Ja. Nur das Problem ist halt, was ist eine Torchance und was ist eine gute Torchance und was ist so eine halbgute Torchance?
Genau, und da gibt's halt dann verschiedene Modelle. Das geht dann halt auch mit rein in diese Expected Goal Berechnung, bei der Advanced Analytics Geschichte, was mir dann gerade diese Expected Goal Geschichte hat mir dann auch gezeigt, dass ich in der Sekundarstufe besser hätte aufpassen sollen, als es um Wahrscheinlichkeitsrechnung ging.
Sekundar was?
Weil, als es um Wahrscheinlichkeitsrechnung
Sekundarstufe?
Ging. Sekundarstufe? Das ist Abi. Abi-Phase.
Okay. Oberstufe heißt es doch, oder?
Oberstufe, Sekundarstufe 2 ist es bei uns.
Okay, gut. Komisch seid ihr da oben.
Naja, unser Abi ist ja auch nicht so viel wert wie euer Abi.
Würde ich jetzt nicht sagen.
Ja, das ist aber so.
Ja, egal. Mal,
ja, Politik ist doof.
Wollt jetzt nicht den arroganten Bayern raushängen lassen.
Ja. Ja, auf jeden Fall hätte ich da besser aufpassen sollen bei Wahrscheinlichkeitsrechnung. Weil da halt viele Faktoren dann reinspielen, gerade bei der Expected Goals-Geschichte. Und bei Scoring Chances gibt es halt dann auch verschiedene Modelle, sag ich mal, die dann halt quasi aufschlüsseln, was als Scoring Chance gilt. Und dann hat ja jeder schon mal gesehen, jeder, der diesen Podcast hört, weiß, wie das Eis aussieht. Und dann gibt es halt den Slot gibt es halt als die Stelle mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, dass von dort ein Tor fällt. Das ist halt zwischen den Bullypunkten der Bereich, wird auch gerne als Homeplate bezeichnet, weil es halt, wenn man es aufzeigt, oder wird mittlerweile als Homeplate so quasi bezeichnet, weil man diesen Bereich etwas erweitert hat und ja jetzt mittlerweile in der Form eher daran erinnert, an diese bei einem Baseballfeld, diese Platte, auf der Spieler steht, der den Ball wegschlagen soll beim Pitchen. So.
Auch Hitter genannt.
Hitter, dankeschön.
Ich bin kein Baseball-Experte, aber der Batter, nicht Hitter, Batter. Oder?
Ich glaube, na Hit sagt man zumindest, wenn die den Ball treffen.
Ja, genau. Pitcher und Batter. Too bad. Egal, ja. Wir wissen, was du meinst.
Und dann klar, eine klassische Scoring Chance ist natürlich auch, wenn der Spieler frei aufs Tor zuläuft und schießt, natürlich. Oder wenn er von der blauen Linie einen guten Schuss aufs Tor bringt, ein Pfostenschuss ist eine Scoring Chance und alles, was halt irgendwie, ja, wo einfach runtergebrochen, womit man ein Tor schießen kann, oder wo die Wahrscheinlichkeit eines Tores sehr hoch ist mit dieser Aktion. Und sehr interessant finde ich Scoring Chances vor. Wir haben sie vorhin angesprochen, die Minnesota Wild sind das Team mit den meisten Scoring Chances in der NHL bis dato in dieser Saison mit 56,77% Scoring Chances vor. Heißt im Grunde, dass sie fast zwei Drittel der Scoring, na gut, fast zwei Drittel, mehr als die Hälfte der Scoring Chances haben, wenn sie sich in einem Spiel befinden. Mhm. Ich schaue jetzt mal ganz am Ende natürlich Arizona und Colorado mit beide knapp über der 40%-Marke.
Für die, die sich damit noch nicht auseinandersetzen, auf welcher Seite schaust du?
Ja, auf Corsica.hockey. Mhm. Ist vielleicht nicht ganz übersichtlich, die Seite. Man muss sich, glaube ich, auch ein bisschen damit befassen, nach und nach. Aber die haben auch ein gutes Glossary und haben auch einen kleinen Blog, wo sie immer wieder erklären, welche Statistiken sie haben. Mhm. Ansonsten, wenn es da Fragen gibt, irgendwie einfach auf Twitter mich auf Twitter anschreiben und entweder versuche ich es dann selbst zu erklären oder ich schicke dann so eine Seite.
At Beach Bulette.
Ja, genau.
Beat wie der Beat, the Beat, Beat und Bulette mit Doppel D. Beat Bulette.
Genau.
Also ich Minnesota vorne.
Das ist genau, das ist Minnesota vorne. LA auf 2 und Montreal auf 3. Mhm. Mir ist übrigens aufgefallen, dass die Bruins, weil wir ja letzte Woche letzte Mal noch über die Bruins gesprochen haben, dass die Bruins relativ eine weite Entfernung bei ihren Torschüssen haben. Gibt es auch auf Corsica.
Ja.
Wo es darum geht, Average Shot Distance ist das. Und das Lustige ist, sie machen das sogar for und against. Also welche Distanz lassen sie zu bei Schüssen und welche Distanz haben sie im Schnitt bei ihren eigenen Schüssen. Und da sind die Bruins mit 33 Yards, glaube ich, waren das. Fuß. 33 Fuß. Das,
33
sind
Yards
sie,
ist viel.
Ja, Fuß. Sind sie auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mit der, bei der höchsten Entfernung mit 33 Fuß.
Ja.
2, 6.
Ja, das fand ich
sehr weit.
Das fand ich schon interessant, weil wir ja das letzte Mal drüber gesprochen haben, dass die Bruins halt einfach ein gutes Puck-Possession-Team sind.
Ja.
Und halt viele, viele Schüsse, also deutlich mehr Schüsse abgeben, als sie zulassen. Aber genau, dann, ich hatte dir auch nochmal so einen Link geschickt oder so eine Statistik eben. Das ist mir auch aufgefallen. dass eben die Schüsse eigentlich halt von großer Distanz kommen und es andere Teams gibt, die halt die meisten Schüsse einfach aus dem Slot abfeuern. Und ja, auch das ist ja dann keine Überraschung, je näher der Schuss am Tor, desto gefährlicher ist er eigentlich. Oder würdest du das jetzt eher auf die Spielweise der Bruins dann zurückführen?
Also beides, also du hast recht, wenn der Schuss von weit weg kommt, ist er halt wahrscheinlich, also erstmal für den Torhüter relativ, also in der, sagen wir mal, eher haltbar, weil weite Schüsse sind ja meistens Schüsse von der blauen Linie und wenn sie nicht verdeckt sind, sind sie ja für die Torhüter relativ leicht zu lesen und auch zu halten. Und natürlich, umso näher du dem Tor kommst, deswegen sagt man ja, dieser Bereich vor dem Tor, dieser Slot, ist halt schon der gefährlichste Bereich, weil du halt als guter Schütze von dort den Torwart halt relativ einfach, sag ich mal, überwinden kannst.
Ja, altes kanadisches Sprichwort auch, wer einen Slot gewinnt, gewinnt der Spui. Oh, das ja. War jetzt nicht kanadisch, glaube ich, aber auf jeden Fall
der kanadische Akzent ist super.
Ja, und was bei Scoring Chances, was ich mir vorher noch gedacht habe, es ist oft so, dass 2 auf 1 eine bessere Chance sein kann als ein Alleingang. Würdest du mir da zustimmen? Denn, also, man kennt vielleicht, wenn man sich vor allem vorher mit Fußball zum Beispiel beschäftigt hat, dann denkt man immer, die beste Chance ist eigentlich, wenn einer alleine aufs Tor zuläuft. Aber im Eishockey hat dann der Torwart ja ewig lang Zeit, auf die Situation sich einzustellen. Und der Spieler, der alleine aufs Tor zufährt, kriegt vielleicht noch Druck von hinten und muss halt sofort die Entscheidung treffen. Und oft ist es halt einfach 2 auf 1, ein guter Pass rüber, Direktschuss ist für einen Torwart halt total ekelhaft, weil er dann von einer Seite auf die andere muss. Und für den Spieler, der abschließt, gibt es halt einfach nur die Möglichkeit, nämlich One-Timer. Und dann, ja, ist er halt entweder platziert oder nicht ganz so platziert. Aber er weiß sofort, er braucht nicht nachdenken, er weiß sofort, was er zu machen hat. Und deswegen durchaus mal ein 2 auf 1 eine sehr gute Scoring-Chance, wenn es gut gespielt ist.
Ja, wie man das super spielen kann, kann man sich gerne nochmal im Game Report auf Telekom Eishockey anschauen von dem Spiel Kölner Haie gegen Eisbären Berlin. Das 2:0 der Kölner Haie war der perfekt ausgespielte 2-0 Konter.
Pass von?
Bolduk auf Nikolas Kremmer. Mhm. Und das war so ein doppelter Pass. Also Kremmer hat den rüber auf Bolduk gelegt und Bolduk hat den halt direkt nochmal zurückgespielt und damit war es dann vorbei.
Ja, das mache ich auch immer am liebsten, wenn ich 2 auf 1 oder 2 auf 0 bin.
Wenn du es rechtzeitig geschafft hast,
lieber noch mal
auf die andere Seite zu kommen.
Lieber nochmal passen.
Ja.
Lieber nochmal querspielen. 3-mal hin und her, 4-mal hin und her.
Ja, es war jetzt auch nicht so mega Advanced-Sets-mäßig, aber es war, glaube ich, mal wichtig, das so ein bisschen zu umschreiben.
Ja, und wir haben es ja auch vorher eigentlich schon mit guten Schüssen, schlechten Schüssen so teilweise auch angerissen, finde ich, im Powerplay. Ja. Denn also so ein, wenn du halt einfach, ich glaube, es war Brett Hull, der es gesagt hat, dass er irgendwann gelernt hat, dass es für ihn die beste Chance auf dem Tor ist, wenn er die Scheibe so an der blauen Linie vielleicht noch oder sogar mal im gegnerischen Drittel nochmal hergibt und dann nochmal zurückbekommt und aus der Bewegung halt raus schießen kann. Diesen klassischen Hull One-Timer mit einem Knie oder einem Schienbein am Boden. Denn je mehr Bewegung halt davor drin ist und je mehr es auch vielleicht auch mal Cross-Eyes geht, desto gefährlicher wird das Ding natürlich. Erstens, weil du mit einem One-Timer einfach nochmal mehr Pfeffer dahinter legen kannst, als wenn du den Puck eh schon am Schläger hast, weil woher soll dann die Kraft eigentlich auch kommen? Da so weit kannst du gar nicht ausholen oder so viel Zeit hast du gar nicht. Und zweitens, weil du halt einfach dann vielleicht freier bist und ja, halt eben kein Schienbein schon da zum Beispiel der Schläger im Weg ist. Und dieses klassische, also ich werde mittlerweile wahnsinnig, wenn ich halt irgendeine sehe, der schon länger die Scheibe hat schon ein paar Sekunden und sich dann irgendwann halt entscheidet, aufs Tor zu schießen. Denn der kann nicht gefährlich werden, der Schuss. Weil sich der Gegner positioniert hat, die Abwehrspieler sich, also die verteidigende Mannschaft sich dazwischen positioniert hat, zwischen Scheibe und Tor und der Torwart, der auch die ganze Zeit die Scheibe sieht. Also je mehr Bewegung drin ist, je öfter die Scheibe quergespielt wird, desto gefährlicher wird es halt dann. Und das fand ich sehr interessant von Hull, dass er halt irgendwie gesagt hat, irgendwann, ja, gib halt dann dem guten Center die Scheibe, auch wenn du selber schon schießen könntest praktisch, mit der Scheibe am Schläger, aber gib's ihm nochmal und kriegst du ja vielleicht dann 2 oder 3 Sekunden später zurück und hab dann halt einfach die deutlich bessere Scoring-Chance.
Das ist ja auch das Beispiel, was wir jetzt alle noch live erleben dürfen quasi. Nick Backström und Alex Ovechkin.
Ja.
Bei den Washington Capitals. Da weiß eigentlich ja auch jeder, was passiert. Ovi kriegt den Puck links hoch auf den Bullykreis und schießt den One-Timer, aber so richtig verteidigen konnte es bisher noch keiner. Weil sie halt noch in ihrem Powerplay, da sind wir dann auch wieder bei diesen Powerplay-Geschichten, wie ein gutes Powerplay sich zusammensetzt. Sie haben halt viele Waffen dort. Aber Ovi kriegt es halt schon in seiner gesamten NHL-Karriere hin, von dort den One-Timer zu schießen, und der geht ja auch nicht immer an dieselbe Stelle, ne? Das ist ja nicht immer kurze Ecke hoch, sondern der kann den auch mal gegen die Bewegungsrichtung des Goalies schießen, der kann den halb hoch schießen, der kriegt den zwischen die Beine des Goalies. Und bei so einem Torjäger wie Alex Ovechkin bin ich mir sogar sicher, dass das in der Regel sogar bewusst so geschossen ist, wie die Scheiben dann Richtung Tor fliegen.
Ja, das denke ich mir auch. Also das sieht immer so aus, es wird dann einfach draufklopfen auf das Ding.
Ja.
Aber das ist so oft geübt und der kann es halt einfach auch so gut, dass der weiß schon, wo die Scheibe hingeht. Bin ich mir schon sicher.
Absolut.
Ja.
Ich habe noch was vorbereitet.
Dann, du hast irgendwie schon mal ins Dokument irgendwas mit Überraschung reingeschrieben.
Ja.
Da habe ich mich schon gewundert, was es ist.
Wann warst du denn das letzte Mal auf schlittschuhtor.de?
Gestern.
Ja. Ich habe dir mal einen Link geschickt.
Ja.
Kannst du dich an dein Hockey-Team erinnern, was du beim letzten Mal gedraftet hast?
Ja.
Hast du schon mal Fantasy-Hockey gespielt?
Ja.
Ja, ich habe mir gedacht, ich twitter den Link dann morgen dann auch mit dem Podcast zusammen. Und zwar habe ich mir gedacht, wir haben ja unser Team gedraftet und es wäre ja langweilig, wenn wir unser Team einfach draften und dann lassen wir das so da stehen.
Ja,
geil. Und hab mir dann angeschaut, seitdem wir unser Team gedraftet haben, das war am Anfang Februar, glaube ich, ne? Ja.
Ja, vor 2 Wochen, genau, ziemlich genau vor 2 Wochen.
Wie die Spieler so performt haben. Was ich jetzt nicht drin habe, ist jetzt das heutige Spiel Köln-Düsseldorf. Das betrifft ja bei dir Hager und bei mir betrifft das Wetzlar.
Ja.
Das habe ich jetzt noch nicht drin. Aber ich habe die anderen Spiele bis zum Wochenende drin. Hab ganz normal die Yahoo Fantasy Regeln genutzt, wo dann quasi Tore, Vorlagen, Schüsse bei den Feldspielern genommen werden und durch die Faktoren, also bei Toren wird der Faktor 3 draufgerechnet, also die werden mal 3 multipliziert, jedes Tor. Und dann die einzelnen Punkte zusammen addiert. Tore mal 3, Vorlagen mal 2, Schüsse mal 0,4. Und bei den Goalies sind es dann Siege, Saves und Gegentore. Bei den Siegen ist der Faktor 4, bei den Saves 0,2 und Gegentore minus 1. Jetzt bist du ja schon mal durchgegangen. Willst du was dazu sagen?
Ja, ich möchte schon was dazu sagen. Also erstens hat hier erstens ist es ziemlich geil, dass du es gemacht hast. Und das Foto ist auch überragend. Und ja. Ich finde es auch cool, dass ich mit ungefähr 30 Punkten führe. Oh nee, oh verdammt, zurückliege. zwei Dinge möchte ich dazu sagen. Erstens, ich habe bewusst nicht vielleicht jetzt das allerbeste Fantasy-Team genommen, sondern mein Ziel war ja, ein deutsches Team zu draften, komplett deutsches Team. In Klammern, ich habe mich danach so ein bisschen geärgert, dass ich nicht Steffen Tölzer noch statt Zerressen als Defensivverteidiger praktisch genommen habe, weil den habe ich jetzt echt ein paar Mal gesehen und keine Ahnung, warum mir der nicht gekommen ist. Das ist eigentlich so der Fels in der Brandung, glaube ich, so unter den deutschen Verteidigern. Und dann ist vor allem auch noch einer, der komplette Karriere, Profikarriere bei einem Team spielt. Und das ist halt genau, das würde halt beim Team Fetzi nochmal für eine besondere Komponente auch sorgen. Aber Zerres ist natürlich auch großartig. Dann fällt mir sofort wieder auf, du als alter Offensivverteidiger, da geht es halt bei Verteidigern nur um Tore und Vorlagen. Was macht der Verteidiger defensiv für seine Mannschaft? Wie räumt er auf? Es wird auch nicht mit eingerechnet, was der Spieler für ein Typ in der Kabine ist. Was er auch für ein Leader auf und abseits des Eises ist. Insofern.
Meinst du, der Faktor Herz?
Genau.
Moral.
Wo ist das Herz? Also ich sehe Tore, Vorlagen, Schüsse, Siege, Shots for, Saves, Goals Against, aber ich sehe hier kein Faktor Herz.
Das der Faktor mir. Herz ist beim Team Beatbulletten, heißt Steve Pennizzotto.
Wer hat die meisten Punkte geholt? Es steht, aber die Punkte selber hast du jetzt nicht ausgerechnet. Also welcher Spieler die meisten Punkte in dem Fall geholt hat, oder?
Na, das müsste Patrick Reimer sein, weil 3 Tore, 2 Vorlagen, 19 Schüsse.
Ja, gut, aber ja, Reimer hätte ich ja, also wenn du Reimer nicht genommen hättest, hätte ich Reimer ja auch gedraftet. Egal. Super, dass du es gemacht hast. www.schlittschuhtour.de, dein Blog. Und das heißt, jetzt die nächsten Wochen kann man das verfolgen, wer das gewinnt. Und dann machen wir vielleicht nächstes Jahr tatsächlich nochmal einen Draft vor der Saison und halt wirklich dann ein komplette Saison Fantasy. Da musst du es mir halt vorher sagen, dass es um Fantasy-Team geht. Okay?
Also ja,
das möchte ich schon mal nochmal als Grund vielleicht auch dafür anführen, dass es hier 82,6 zu 51 für dich steht.
Ist knapp. Was dir halt auch nicht hilft in der Rechnung, ist halt, dass Brückmann in den ersten beiden Spielen, die in die Berechnung reingingen, 34 Schüsse stoppen musste.
Ja.
Also das ist ja, und jetzt, er steht jetzt bei 67. Das heißt, er hat in dem einen Spiel dann nochmal quasi genauso viel bekommen wie in den beiden Spielen zuvor. Und jeder Schuss geht ja dann mit in die Wertung, zwar nur mit dem Faktor 0,2, aber wenn du dir Wessler anguckst mit 92 Schüssen, ja. Wie gesagt, heute ist noch nicht mit drin. Und das ist ja dann, das sind schon 5 Punkte, die dann dazwischen liegen, ne? Also das hilft dir dann auch nicht, wenn dass Wolfsburg halt einfach auch in 2 Spielen nicht so viele Schüsse zugelassen hat. Einfach gut verteidigt hat.
Mhm. Sehe ich hier schon. Okay. Hager, Pföderl, Wolf, Abelshauser, Zerrissen, Brückmann, das Team Fetzi und das Team Beatbulletten, Reimer, Reinprecht, Pinisotto, Müller, Likens, Wesslau. Ihr könnt verfolgen, wie sich die beiden Teams schlagen in der weiteren Saison auf www.schlittschuhtour.de. Das ist eine schöne Überraschung, da freue ich mich drüber. Aber ich war tatsächlich, hast du es heute gemacht? Also ich war, glaube ich, gestern oder vorgestern war ich nochmal und habe mir PDO-Tabelle und so, habe mich noch angeschaut wieder. Und auch mal geschaut. Ich dachte, dass du mir vielleicht, also gut, DEL Expected Goals, keine Chance. Aber ich war so auf der Suche auch so ein bisschen nach einer Expected Goals-Tabelle mal. Aber für die DEL kann man das halt nicht erstellen, weil man keine, also.
Es geht schon, also bei 5 plus Spieldauer habe ich das schon mal gesehen. Mhm. Das ist auch ein Blog, den man vielleicht mal an der Stelle empfehlen kann. 5plusspieldauer.de und die 5 als Zahl davor gesetzt. Das ist Daniel Weinberger, der das macht, der interessanterweise bei einem NLA-Team sogar Stats Guy ist. Oder so ein ich kann mal ihn mal dazu holen als Gast, ich kann ihn ja mal fragen.
Ja, finde ich auch gut. Ich habe vor allem, der hat vor kurzem auch was über den deutschen Eishockey-Nachwuchs geschrieben und das ist ein Thema, was ich gerne mal besprechen würde. Und ja. Also steht, habe ich schon ins Dokument reingeschrieben, dass wenn wir darüber sprechen, dass wir ihn vielleicht mal anfragen könnten, ob er Lust hat.
Und er hat halt auf seiner Seite 5 plus Spieldauer ein Playoff-Wahrscheinlichkeitsmodell präsentiert. Und diese wie wahrscheinlich ist es halt, dass Teams in den Top 4, Top 6 landen und so weiter. Und um diese Modelle zu erstellen, braucht man auch so eine gewisse Form von Expected Goals. Zumindest hat er das darauf dann runtergebrochen anhand der Daten, die ihm zur Verfügung stehen. Aber er hat das und das finde ich sehr gut. Schaue ich auch öfter mal vorbei. Also 5 plus Spieldauer gerne mal vorbeischauen.
Jo, auf jeden Fall. Machen wir erst noch Trivia jetzt oder willst du ein bisschen erzählen, was du selber auf dem Eis geleistet hast in letzter Zeit, nachdem du mich jetzt hier auf Fantasy Hockey zerlegst?
Ich habe am Wochenende 17-3, nicht ich, sondern meine Mannschaft, wir haben 17-3 verloren und nach 8 Minuten stand es 0-8 und ich habe überlegt, ob ich mich umziehen gehe.
Nie aufgeben.
Ich habe auch nicht aufgegeben, aber ja. Das war echt hart.
Weil ihr so schlecht wart oder die so gut waren oder?
Das war, ja, wir waren schlecht. Und dann, das ist leider bei meiner Mannschaft so, dass wir dann gerne dahin tendieren, dass wir uns dann so ein bisschen aufgeben.
Eieiei, das darf man sich nie aufgeben.
Also, oder zumindest, dass wir so zusammenbrechen. Das ist halt echt. Also, das war echt hart.
Ja. Ich habe einen Schläger zerdeppert.
Oh! Bewusst oder?
Ja, bin ich, also halt so im Affekt eigentlich, aber war nicht so clever.
Pfosten.
Muss ich mich besser...
Latte. Gegen Pfosten gehauen.
Latte. I did a Jochen Reimer.
Eieiei. Das ist 10 Minuten Disziplinarstrafe, ne?
Jochen Reimer Breakdown. Wir haben ja keine Schiedsrichter nächstes Jahr, nur hobbymäßig so. Letzte Aktion des Spiels. Am Ende mit einem Tor gewonnen, aber noch in Konter reingefahren und ich war in der Blauen und da bis hier noch, wollte noch einmal rein ins gegnerische Drittel, noch einen Schuss abgeben, dann kommt der Fehlpass und ich muss halt hinterherfahren. Und hab eigentlich gemeint, hab so 2-3 Meter Rückstand gehabt, aber also wir haben ja eher so eine gemächliche Runde und ich bin so mit der Jüngste. Also das ist echt so 30 aufwärts bei uns. Und ja, aber dann auch mit Mitte 40 kann man auch schneller Schlittschuh fahren als ein Mitte 30-Jähriger, habe ich dann gemerkt. Beziehungsweise halt den 3 Meter Vorsprung nur auf 1 Meter zusammenschmilzen lassen von der Mittellinie weg. Und ich habe mir gedacht, den einen Sprint, den ziehe ich jetzt noch und dann komme ich noch rein und komme in den Zweikampf. Fällt aber das Tor und was mich gestört hat, ich war der Einzige, der zurückgefahren ist. Und dann war ich halt praktisch derjenige, der im Bild war, wenn wir eine Kamera gehabt hätten und wenn es übertragen worden wäre, als das Tor gefallen ist. Und irgendwie musste dann der Schläger dran glauben. Aber das da darf mir nie wieder passieren. Stell dir vor, ich würde hier einen 300-Euro-Schläger spielen.
Ja, das ist der Grund, warum ich als Hobbyspieler mir nie teurere Schläger als 150 Euro kaufe.
Ja, ich habe nicht mal die Hälfte hat der gekostet. Aber trotzdem ist natürlich rausgeschmissenes Geld. Also der hätte nochmal einen Wind wahrscheinlich gehalten, mindestens.
Ja.
Erst über die Latte und dann habe ich gemerkt, das ist schon gebrochen, dann nochmal gegen die Bande. Dann war am Arsch. Dann wollte ich noch auf die Tribüne pfeffern, aber er ist leider hängen geblieben im Netz.
Oh. Und dann bist du noch hingefallen beim zur Bank fahren?
Nee, dann nicht mehr. Nicht. Ich hatte es auch ein bisschen gestört, dass ich irgendwie die Woche vorher war ich echt solide gespielt. Also auch keinen Fehlpass irgendwie hinten rausgespielt und ganz ab und zu mal ganz gute Aufbaupässe und Zweikämpfe gewonnen. Einmal hatte ich gar keine Chance, weil einer aus dem eigenen Drittel mit Tempo gekommen ist und ich war gerade so in der neutralen Zone dann zu langsam umgeschaltet und der ist halt dann vorbei und hat ihn reingehauen, aber den soll er haben, der ist auch stark. Aber sonst war es gut und dann die Woche später halt wieder auch wenig Wechselspieler gehabt. Jeweils einen Stürmer und einen Verteidiger wechseln können immer. Und da wird es natürlich hart. Also da habe ich dann auch gemerkt, so, ja, von der Kraft derzeit, von der Kondition hat es nicht so gereicht. So ist es.
So ist es.
Pass auf, ich bereite jetzt nochmal meine Trivia vor. What? Das stimmt nicht.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich habe hier... Da hat sich ein Zahlendreher angeschlichen. Okay, nee, fang du an. Zum Abschluss, liebe Hockey-Buddies-Hörer dieser Episode, wir hoffen, sie hat euch Spaß gemacht, gibt's wieder unsere Trivia und die Möglichkeit für euch mitzuraten. Eine Frage aus dem Eishockey, die wir uns gegenseitig stellen, also jeweils eine, und dann 10 Sekunden Zeit für euch mitzuraten und auch für uns kurz zu überlegen und dann diese Frage zu beantworten. Fang an. Und nicht wieder so überhastet die falsche Antwort rausposaunen wie beim letzten Mal.
Was? Achso, ich
weiß nicht. Wer hat bei Ovis 500. Assist gegeben? Warte kurz. Nick. Ah, okay. Und dann war es ja nicht mal. Ja, egal. Also wir sind beide 0 von 1 bei den Antworten. Muss man dazu sagen. Wobei die letztes Mal, also die Frage nach der gleichen Rückennummer bei. Hast du das eigentlich dann gesagt oder hat es jemand anders gesagt? Warum hat Krupp die 4 gehabt?
Wegen Udo Kiesling, das habe ich dir erzählt.
Genau, du hast es mir erzählt. Aber war das noch auf Sendung oder danach?
Danach. Nee, ja. Das war danach.
Genau, erzähl nochmal die Geschichte.
Das war wegen Kiesling, hat Krupp die 4 getragen und Kiesling hatte sie wohl wegen Bobby Orr.
Genau. Und jetzt pass auf, welche Rücknummer hat Björn Krupp?
44.
44? Ich kann dein Muster erkennen.
Ja. Stimmt.
Okay, deine Trivia-Frage für heute. Zum Abschluss der Hockey Buddies.
Bei den Boston Bruins spielt ein Verteidiger, der heißt Sedeno Chara. Hast du schon mal gehört von?
Ist, glaube ich, ein Europäer, so wie der klingt. Ist das ein Slowake vielleicht? Ich glaube, der ist aus Slowakei. Er ist ziemlich groß, oder? Über 2 Meter?
Das ist ein Monster auf jeden Fall.
Böses Gesicht. Ja, kenne ich.
Ja.
Ja. Das ist Slowake. Er ist Slowake. Habe ich die Frage richtig beantwortet, oder?
Spielt im Schnitt.
Jetzt bist du gerade weg, Tom. Ich habe die Frage schon beantwortet.
Nein, bin ich wieder da?
Ja, jetzt bist du wieder da, aber ich habe die Frage schon beantwortet.
Nein, glaube ich nicht.
Steno Čara ist Slowake, also habe ich jetzt die Frage richtig. Ja, okay, nee, stell sie nochmal. Jetzt bist du, glaube ich, wieder da. Was kurz weg, ja.
Also Steno Čara spielt im Schnitt pro Spiel 3 Minuten und 52 Sekunden Unterzahl. Mhm. Wie viele Minuten stand er insgesamt in dieser Saison in Unterzahl auf dem Eis?
Okay. Tick, tack, tick, tack, tack. Tick,
tick, tick, tick, tick. Ich kann dir einen NHL.
Hm? Okay, jetzt muss ich eigentlich rechnen, oder?
Du könntest es errechnen, ja.
Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie jetzt, ich schaue jetzt nicht nach, weil ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit wir jetzt schon sind in der Saison. Müsste irgendwie so, dann sind wir bei 230 Minuten, oder? Ungefähr.
Nee, noch ein bisschen drunter.
Drunter?
197 Minuten und 33 Sekunden.
Okay, und die hätte ich jetzt genau treffen müssen, oder was?
Nein, das war schon eine Schätzfrage, aber es war, also du bist sehr nah dran tatsächlich, aber ich fand das halt, ich bin so ein bisschen durch die Zahlen gesprungen, auch wegen der Trivia-Suche, und fand das sehr faszinierend, dass er fast 200 Minuten diese Saison schon Unterzahl gespielt hat, und auch seine 3 Minuten 52 Sekunden pro Spiel im Schnitt ist auch Platz 1 in der NHL, und das ist schon, finde ich schon heftig, wenn einer im Schnitt 4 Minuten pro Spiel, ja, Unterzahl spielt.
Hast du andere, die anderen, die dahinter stehen, hast du die Statistik gerade offen? Also welche Verteidiger kommen dann?
Ich habe das in meinem Dokument, ich kann schnell nachschauen, das dauert dann vielleicht eine kleine Sekunde.
Ja, mach mal. Steno Čara, vielleicht dazu noch die Geschichte, einer der schlimmsten Trades der NHL-Geschichte. Damals bei den New York Islanders gespielt, und damals war Mike Milbury der GM, und ich habe mir, als ich kürzlich mal die Islanders kommentiert habe auf The Zone, habe ich mir diese Trades nochmal angeschaut. Da waren schon ein paar Hammer dabei, unter anderem eben Steno Čara. Und damit ich euch jetzt gar keinen Mist erzähle, muss ich mir gerade nochmal das Dokument aufmachen, wo ich das hinterlegt habe. Denn Steno Čara wurde damals 2001 mit einem Nummer 2 Pick, das war am Ende Jason Spezza, für Alexei Yashin an die Ottawa Senators weiter getradet. Also Čara und dann am Ende Spezza für Yashin, der dann einen 10-Jahres-Vertrag für 90 Millionen unterschrieben hat, und von diesen 10 Jahren hatten die Islanders nicht allzu viel. Unter anderem auch Draft 2000, da haben die Islanders Nummer 1 Rick DiPietro gepickt, statt Danny Heatley, der dann Nummer 1 war und Nummer 2 dann praktisch zu den Atlanta Thrashers gegangen ist, oder Marian Gaborik war da noch unter anderem in diesem Trade. Und noch ein Trade 2000, Roberto Luongo und Olli Jokinen für Oleg Kvascha und Mark Parrish von den Islanders, ne? Nach Florida. Das zum Thema Steno Čara, und um da auch nochmal den Bogen zu schlagen, unter anderem war ja auch Nino Niederreiter, mal bei den Islanders, mittlerweile bei den Minnesota Wild, über die wir gesprochen haben. Zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Dokument verfasst habe, das war am 16. Januar, als die Bruins gegen die Islanders gespielt haben, hatte Nino Niederreiter die drittmeisten Assists im 5 gegen 5.
Stark.
Ja, also da vorne mit dabei in der Kategorie. Auf 1 war Connor McDavid und ist es wahrscheinlich immer noch. Jetzt zu den Unterzahlzeiten noch.
Marc Giordano von den Calgary Flames ist auf Platz 2 mit 190 Minuten und 48 Sekunden und 7 Sekunden weniger als Giordano hat Shea Weber von Montreal.
Okay. Weber ist schon auch krass, finde ich. Dann spielt Unterzahl, Überzahl, 5 gegen 5. Jetzt hat er einen neuen Coach.
Und das können wir vielleicht auch mal in Zukunft thematisieren. Vielleicht, wer dann da den Trade gewonnen hat zwischen Montreal und Nashville.
Nashville, ja. Aktuell würde ich tatsächlich eher sagen, die Canadiens, aber ja. Muss man vielleicht auch ein bisschen abwarten. Meine Frage, meine Trivia-Question, kommt aus DEL. Und,
oh Gott.
Die ist zweigeteilt. Also einmal würde ich dich bitten, mir die zwei Trainer mit den, die meisten Spiele hinter einer auf einer DL-Trainerbank verbracht haben zu nennen. Und wenn du dich hier als absoluter Hockey-Buddies-Nerd profilieren willst, den auch noch den Trainer mit den drittmeisten Spielen. Also
Wer hat die meisten
und die zweitmeisten Spiele in der DEL gecoacht unter den aktuellen Trainern? Unter den aktuellen Trainern. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack.
Das ist ja jetzt eine Frage, ne?
Ja, nicht so schwer wie die 197,33 Minuten zu treffen oder 197 Minuten und 33 Sekunden von Chara oder wie viel auch immer. Ja, aber ich glaube,
das ist für mich tatsächlich doch ähnlich schwer, weil ich glaube, ich kriege nicht mal alle 14 Trainer aktuell zusammen.
Naja, aber also eins könntest du wissen, so als kleinen Tipp.
Ja, also Don Jackson muss, glaube ich, da irgendwo dabei sein.
Don Jackson ist auf 1 mit
684,
beziehungsweise jetzt 600, das sind die Zahlen vor dem Sonntag, also 685 Spielen, die er gecoacht hat in der DEL. 443 Siege, 242 Niederlagen. Und Don Jackson auf Nummer 1, richtig.
Und dann einfach, sage ich hier einfach Pavel Groß.
Das ist,
weil er auch schon ewig dabei ist.
Das ist die 3.
Ah.
Pavel Groß ist die 3, aber ich habe ja gesagt, du sollst die ersten 3 haben. Dann hast du jetzt nochmal eine Chance für die Nummer 2. Also Pavel Groß 432 Spiele. Jackson 685, Pavel Groß 432 in der DL. Mhm. Dazwischen ist noch einer, der ja eher bei kleineren Clubs unterwegs war, auch lange bei einem Club. Sehr lange bei einem Club, bei dem man mittlerweile nicht mehr ist.
Bei einem kleinen bayerischen Club wahrscheinlich.
Ja, genau.
Straubing?
Ja, genau. Sehr gut.
Stuart oder so?
Larry Mitchell.
Ach, Larry, der Larry.
Ja, Larry Mitchell. Stimmt. Mike Stuart ist jetzt bei Augsburg, aber der hat noch keine 100 Spiele gecoacht in der DEL. Was eigentlich auch Bestimmt. Wahnsinn ist. Also der ist für mich wirklich ein sehr guter Trainer. Aber Larry Mitchell steht aktuell bei 520, das wären also die zweitmeisten hinter Don Jackson. Dann kommt auf 3 Pavel Groß und da hat sich jetzt mittlerweile noch reingeschmuggelt Rick Adorno, der über 400 auch gecoacht hat, der jetzt wieder bei den Krefeld Pinguinen ist. Und das wären dann die Top 4. Und hinter Adorno kommt dann tatsächlich auch schon Uwe Krupp.
Ach was.
Mittlerweile 333 Spielen in der DL, sofern hier die Zahlen komplett richtig sind, aber Jackson auf 1 und Mitchell auf 2, das auf jeden Fall. Und Groß auf 3. Ja,
grob schon so weit oben, das spricht auch nicht unbedingt für die Lebensdauer von Coaches in der DL, oder? Also ich meine, Krupp ist schon eine Weile da, aber 300 Spiele sind jetzt nicht so...
Naja, aber also... 300 Spiele bringst, genau, ist nicht so viel, stimmt, das sind halt, ich schätze mal, hier geht es um Hauptrundenspiele dann im Endeffekt, also es sind halt gute sechs Hauptrunden.
Ja.
Und das kriegst du, aber da ist halt schon, also Don Jackson hat mehr doppelt so viele, also da, wenn du halt so um die 500 da mal hast, glaube ich, dann bist du schon ein etablierter Coach in der Liga, also Groß ist auf dem Weg dahin, Mitchell hat die auch schon geknackt und ja, dann gibt's halt aber auch so, klar, Popisch und Samuelsson halt jetzt in ihrer allerersten Saison als DL-Trainer. Stuart, wie gesagt, noch keine 100. Christoph Kreuzer, 167 jetzt. Sind schon so ein paar dabei, die ja relativ frisch in der Liga sind. Rob Wilson, 132. Thomas Sauer ist Tigers. Auch noch nicht so erfahren in der Liga.
Oje.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man es gehört. Ich bin fast unter den Tisch gefallen gerade.
Warum?
Weil du mich mit der Frage erwischt hast. Das ist, das war so ein bisschen der weiche Fuß.
Ja, mein Gott. Also, da ist es ja nicht dafür da, um aufzuzeigen, was der andere jetzt weiß oder nicht weiß, sondern es soll ja eigentlich eher ein Spaß sein. Und deswegen würde ich auch sagen, dass wir weiterhin so etwas schwere halt Fragen auswählen und dann vielleicht noch so eine kleine Geschichte dazu erzählen. Insofern ist das schon gut so, glaube ich.
Ja.
Tom, vielen Dank.
Ja, ich danke dir. Es hat großen Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute wieder so lang quatschen.
Ja, ich hätte auch gemeint, dass wir vielleicht irgendwie wieder kürzer werden, aber so eine gute Stunde ist für mich völlig in Ordnung. Und die Hörer wissen ja dann irgendwann auch, dass hinten raus dann vielleicht noch du vielleicht erzählst, dass du einen Schläger zerdeppert hast beim Hockeyspielen und dann halt noch die Trivia kommt. Und dann kann man ja vielleicht, was ich, wenn du halt deinen vierten Schläger zerdeppert hast, dann interessiert es vielleicht keinen mehr, dann überspringen sie es vielleicht und gehen auf die Trivia. Aber ich mein Gott, jetzt sind wir knapp 1,5 Stunden. Ich glaube, jetzt machen wir einfach zu. Und Kabinentür zu und Bier auf.
Zuhörer können uns ja bei ihrem Feedback mal wissen lassen, was schlimmer ist. Den Schläger zerdeppern, weil man seinen Backcheck verpennt oder 8 Gegentore in 8 Minuten?
Moment, ich hatte meinen Backcheck nicht verpennt. Es war ein schlimmer Fehlpass in der gegnerischen Zone und ich war der Einzige, der um kurz vor 12, denn unsere Eiszeit geht von 10:30 bis 12 Uhr, also bis Mitternacht, da dann noch gemeint hat, der muss halt vielleicht da dieses Laufduell nochmal gewinnen und es halt dann am Ende verloren hat. Das war das Problem. Und ich habe mich natürlich darüber aufgeregt, dass wir noch ein Gegentor kassiert haben, aber auch, dass ich das Laufduell dann nicht mehr gewonnen habe, weil ich mir gedacht habe, ich habe die Kraft noch, aber ich hatte sie nicht mehr. www.checkpot.fm ist ein guter Hinweis, also gerne auch da weiterhin Kommentare, auch Diskussionen, auch Anmerkungen, eigene Erfahrungen. Wir antworten da noch gerne, greifen vielleicht ab und zu mal was auf. In 2 Wochen ungefähr ist es dann wieder soweit, dann melden wir uns wieder. Die Hockey Buddies, Tom Kanzok zu finden auf Twitter unter @beatbulette und sein Blog, auf dem auch unser Fantasy-Matchup dann weitergeführt wird, www.schlittschuhtor.de. Danke dir, Tom.
Ich danke dir, Christoph. Du bist Christoph Fetzer, ne? Von Telekom Eishockey, Checkpot FM und @fetzi6 auf Twitter.
So schaut's aus. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rutschen.
Vollcheck, der Sportpodcast.